Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen zu dieser Veranstaltung zur Anthologie The Future Is, 14 Comics über die Zukunft. Die ist im März im Carlsen Verlag erschienen, ist eigentlich noch relativ frisch. Mein Name ist Lilian Pietern, ich habe die Anthologie herausgegeben und lade Sie jetzt ein, zusammen mit Bea Davis und Marie Pohl diese Geschichten zu entdecken. Und wir haben schon im Vorfeld gesagt, das ist eigentlich der perfekte Ort für dieses Buch, weil diese Bibliothek so neu, die ist so futuristisch, man fühlt sich wie im Raumschiff, wenn man so eher ältere Bibliotheken gewohnt ist. Das ist also auf jeden Fall schon mal gleich die richtige Stimmung. Ich denke, da werden wir ganz viele Themen auch jetzt in der Diskussion finden, die mit dem Thema Zukunft zusammenhängen. Sie werden natürlich auch die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Also können Sie gerne jetzt schon überlegen, während unserer Gespräche, was Sie interessiert oder was ich dann zum Beispiel auch nicht gefragt habe. Und bevor wir jetzt direkt einsteigen mit dem Buch, würde ich Ihnen gerne noch meine zwei Gesprächspartnerinnen vorstellen. Bea Davis, ganz zu meiner Rechten, arbeitet als freie Illustratorin und Comiczeichnerin in Berlin. Sie kommt ursprünglich aus Italien und veröffentlicht hier seit 2019. Studiert hat sie visuelle Kommunikation an der School of Visual Arts of New York und der Weißensee Kunsthochschule in Berlin. Ihr Debüt, Der König der Vagabunden, ist 2019 im Avant Verlag erschienen. Ich bin mir sicher, das kann man hier ausleihen. Damit war sie auch Finalistin des Comicbuchpreises der Bertolt-Leibiger Stiftung und hat seitdem weitere Bücher veröffentlicht, A Child's Journey im Jaja Verlag, das ist ein sehr schönes Buch mit Cartoons über das Leben mit ihrem ersten Sohn, und hat auch mehrere Sach- und Kinderbücher illustriert, darunter Mensch, eine Zeitreise durch die Evolution, das ist im letzten Jahr beim Carlsen Verlag erschienen, und Bea arbeitet aktuell an ihrem nächsten Comic. Und Marie Pohl, zu meiner direkten Rechten, studiert visuelle Kommunikation und Illustration in Hamburg und lebt dort auch immer noch, arbeitet als Illustratorin, Comiczeichnerin und Designerin und auch als Lehrerin für Comic, als Gastdozentin an verschiedenen Hochschulen. Ihr erstes Buch, Pipistrello Oracolo, ist in Italien erschienen 2008. Da haben wir schon eine schöne Überkreuz-Situation eigentlich zwischen Bea und Marie. Danach hat sie drei weitere Bücher veröffentlicht, ab 2011, Trommelfels, Eremit und Ferien im Sumpf im Avant Verlag, und ihr neues Buch Hort ist 2022 in der Edition Moderne erschienen. Das lege ich Ihnen auch sehr ans Herz, das ist eine ganz tolle Geschichte, und damit war Marie 2017 schon Finalistin des Comicbuchpreises, auch der Bertolt-Leibinger Stiftung. Also zwei sehr interessante Zeichnerinnen mit zwei ganz unterschiedlichen Geschichten, die verschiedene Aspekte der Zukunft beleuchten. Und das war mir als Herausgeberin eigentlich auch wichtig. Bei dem Thema Zukunft kann man natürlich immer die gleichen Geschichten erzählen, immer negative Geschichten erzählen. Man kann aber auch mal versuchen, was anderes zu machen. Und meine Vorgabe als Herausgeberin war eigentlich nur, ich möchte eine Geschichte, die fiktional ist, also keine ich selber in der Zukunft, sondern wirklich Figuren, die irgendwas erleben. Das kann total Science-Fiction sein, das kann Fantasy sein, das kann alles sein, was irgendwie nicht in der Jetzt-Zeit sich abspielt. Und ansonsten ist es aber vollkommen frei. Also die Zeichnerinnen hatten eigentlich kaum Vorgaben, außer dass sie 6 Seiten machen sollen. Das ist natürlich schon eine Begrenzung, aber inhaltlich gab es eigentlich sonst keine. Und man sieht es auch hier ein bisschen, haben wir versucht, das abzubilden. Das sind ganz unterschiedliche Zeichenstile natürlich, 14 Zeichnerinnen, darunter Maren Amini zum Beispiel, die Cartoons auch für die New York Times macht. Shiri Domingo arbeitet zum Beispiel in einem eher aquarelligen Stil. Aisha Franz ist bekannt für ganz besondere eigentlich Bleistiftzeichnungen, Comics, und mittlerweile aber auch viel mehr so in einem Webcomic-Stil, auch in Farbe. Also man sieht ganz viele Schattierungen und auch Entwicklungen innerhalb der Arbeiten. Dann haben wir Maki Shimizu dabei, eine Japanerin, die auch in Berlin lebt und veröffentlicht, die aber als Japanerin zwar von Manga geprägt ist, aber eigentlich gar kein Manga macht, sondern auch so einen ganz freien Zeichenstil prägt, und Elisabeth Pich zum Beispiel, die macht Webcomics, so richtige Strips mit 4 Panels und dann aber auch in Buchform. Also man hat ganz viele unterschiedliche Formen, eigentlich Comics zu machen in dieser Anthologie, und das war auch die Idee, wer keine Ahnung von Comics hat oder die deutsche Szene nicht kennt, kann dieses Buch in die Hand nehmen und einfach mal entdecken, was es alles so gibt. Wer sich aber auskennt, hat trotzdem auch was zu lesen, weil die Geschichten sind ja alle neu. Also man hat die jetzt noch nicht schon irgendwo anders gesehen. Und jetzt kommen wir gleich zur ersten Geschichte von Bea Davis. Die heißt Die Beste aller Welten und ist im ersten Kapitel, Technorama heißt es. Ist ein bisschen inspiriert natürlich von Futurama, also es geht um die Zukunft und die Technologien, die uns alle, die uns helfen oder uns beherrschen, das ist ja dann die große Frage. Und Bea, dein Comic dreht sich um das Thema künstliche Intelligenz, was ja auch wirklich seit der Veröffentlichung von ChatGPT eigentlich in aller Munde ist und in ganz unterschiedlicher Form eigentlich diskutiert wird. Die Hauptfigur in deiner Geschichte, Bea, ist eine Intelligenz, die sich Ether nennt und mit der dann der Prompter oder der Entwickler in so einen Dialog tritt. Wie bist du ursprünglich auf diese Geschichte gekommen?
Die Geschichte kommt eigentlich aus einer Idee, die ich schon seit ganz langer Zeit hatte. Ich war mit 21, war ich zurück aus New York, wieder nach Italien, auf dem Land, wo ich aufgewachsen bin. Und der Kontrast zwischen New York und das Land in Italien war so, so stark. Und es war alles so unglaublich ruhig, wo meine Eltern wohnen. Da gab es kaum Menschen, nur Wildblumenfelder. Und ich habe mich damals gefragt, ob das nicht die beste aller Welten ist. Und beim Spazierengehen ist mir einfach so die Idee gekommen, eigentlich eine Zeitreisegeschichte, nicht unbedingt eine KI-Geschichte. Aber ich habe mir diese Figur vorgestellt, Ada, die für eine Firma arbeitet, die Zeitreisen, durch Zeitreise die mögliche Zukunften erforscht. Und sie landet eben, wie Ada auch in der Geschichte, sie landet irgendwann auf dieser Welt, wo kaum ein Mensch zu sehen ist. Und als mir Lilian diese Zusammenarbeit vorgeschlagen hat, dachte ich, das wäre doch die beste Möglichkeit, diese Idee umzusetzen.
Die beste aller Geschichten für diese Anthologie, genau, das passt irgendwie total zu dem Inhalt. Es war eigentlich gleich ganz klar, dass dieses Thema KI natürlich sehr präsent sein würde in dem Buch. Und man sieht Ether hier zum Beispiel auch auf dem Cover drauf, also diese Figur, die Sie hier sehen. Das ist die KI, das ist eigentlich das Avatar der KI. Und das ist ja oft so, also entweder haben KIs Namen natürlich, unter denen man sich irgendwie oft dann doch nicht so viel vorstellen kann, werden aber dann oft auch irgendwie mit Avataren dargestellt, um diese, glaube ich, diese Vorstellung der Intelligenz irgendwie deutlicher zu machen. Das ist jetzt irgendwie ein Mensch und zwar kein richtiger, aber irgendwie kann der sprechen und klingt dann wie ChatGPT oder ähnliches. Ether hat mich, wie gesagt, Bea, sehr an eine Astronautin eigentlich erinnert, mit diesem orangen Anzug und dann dieser, diesem Art Lätzchen eigentlich, die da vorne, was da vorne dranhängt. Hier sieht man sie nochmal, wie sie wegschaut. Wie hast du sie visualisiert? Also es ist ja auch erstmal nur eine Stimme gewesen. Wie hast du dir überlegt, wie sie dann aussehen soll?
Tatsächlich kommt das auch aus dieser Ursprungsgeschichte, die ich mir vorgestellt hatte. Und dass sie wie eine Astronautin aussieht, glaube ich, liegt ein bisschen daran, dass damals ursprünglich ging es um Zeitreise und ich weiß nicht warum, in meiner Vorstellung sind Zeitreise und Raumfahrt so ähnlich, ich weiß nicht. Jedenfalls sah sie in meiner Vorstellung so ein bisschen tatsächlich so aus wie eine Astronautin und im Nachhinein aber jetzt, wenn ich mir die Geschichte anschaue, ich glaube, es wäre passender gewesen, wenn ich sie nicht so auffällig angezogen hätte, sondern eher halt passender zur Umgebung, wo sie gespawnt ist, angezogen hätte.
Ja, ich finde es, also mir gefällt das Outfit eigentlich ganz gut, weil man dadurch schon auch merkt, dass sie natürlich nicht Teil dieser Welt ist, im Sinne von, sie wurde von außen da eingesetzt. Sie sitzt in dieser Wildblumenwiese, ne, von der du vorhin gesprochen hast, ist aber eindeutig aus eigentlich einem urbaneren Umfeld. Sie trägt auf jeden Fall keine Kleider, die man so, also sie, man weiß, sie ist jetzt hier nicht Farmerin oder so, sie muss da nicht irgendwie arbeiten in dieser Blumenwiese. Ich fand diesen Kontrast eigentlich ganz schön, wie allgemein auch in der Geschichte, was man an diesen Bildern ganz gut sieht. Wir lesen sie auch gleich vor, damit Sie genau wissen, worum es geht. Also man sieht das auch so allgemein an den Geschichten, das ist sehr kontrastreich, zwischen den einzelnen Szenen, zwischen der Natur und dann auch den menschlichen Behausungen. Also ich fand eigentlich diesen Unterschied zwischen der urbanen Welt, aus der sie kommt, und der ländlichen Welt, in der sie landet eigentlich, das fand ich sehr passend, auch für eine Zukunftsgeschichte, weil meistens ist es ja so, wenn man Sci-Fi sich vorstellt, dann sind es oft einfach nur Städte. Das sind Hochhäuser, das ist alles mit fliegenden Autos und so. Aber es gibt irgendwie wenige Sci-Fi-Geschichten, die so auf dem Land spielen. Hast du darüber nachgedacht, auch als abgesehen natürlich von der Blumenwiese, hast du schon so ein bisschen beschrieben, aber gab es da irgendwelche Vorbilder auch von Science-Fiction-Geschichten oder Zukunftsgeschichten, die eher in der Natur spielen, an denen du dich orientiert hast?
Nee, eigentlich nicht. Ich hatte jetzt für das Setting, habe nicht irgendwo bestimmtes Inspiration genommen. Das ist relativ natürlich so entstanden. Und dazu, vielleicht kann ich auch kurz sagen, dass als die Anfrage kam, die Bearbeitungszeit war auch relativ, also wir hatten schon genug Zeit, um die Geschichte zu entwickeln und sie zu zeichnen. Aber ich habe auch nicht richtig lange an der Geschichte an sich gearbeitet. Das floss relativ schnell heraus und dann ging es durch das Lektorat und da waren die Seiten halt schon fertig und veröffentlicht.
Ja, das muss man natürlich immer dazu sagen, Comics machen dauert sehr lange, auch wenn es dann schnell gelesen wird natürlich. Erstmal das Schreiben ist natürlich immer ein Ding und das Zeichnen dauert dann nochmal viel länger. Deswegen haben wir zum Beispiel dann vom Verlag auch gesagt, 6 Seiten sind okay. Also mehr ist eigentlich fast nicht schaffbar, dann hätte man das Buch nochmal ein Jahr verschieben müssen. Und 6 Seiten sind eigentlich auch genug, um eine kleine Geschichte zu erzählen. So kam es dann zu dieser Länge. Und jetzt lesen wir Ihnen diese Geschichte einmal vor. Bea und ich lesen es zusammen, weil es ein Dialog ist zwischen der KI und dem Prompter.
Bin sehr gespannt. Lesen wir zum ersten Mal vor.
Ja, das ist jetzt eine absolute Premiere.
An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
Dieser Dialog ist auf eine ganz interessante Weise entstanden, Bea, hast du mir erzählt. Du hast nämlich wirklich mit ChatGPT geredet, um ein bisschen rauszufinden, was so der Sound von so einer KI sein kann. Und man merkt das, glaube ich, auch so in den Dialogen, die sind so ein bisschen steif oder zumindest redet die KI nicht genauso wie der menschliche Entwickler. Wie bist du da vorgegangen? Hast du eigentlich deine Idee in ChatGPT reingesprochen oder einfach so ein ganz normales Gespräch erstmal geführt?
Ich habe ein ganz normales Gespräch mit ChatGPT geführt. Ich hatte es noch nie benutzt davor. Irgendwann, als es klar wurde, okay, es wird eine Geschichte über künstliche Intelligenz, ich muss es mal ausprobieren. Und mein Freund hatte aber davor schon ein paar Mal ChatGPT benutzt und ich habe ein bisschen gesehen, wie Dialoge so sind und fand es immer ein bisschen daneben, wie höflich ChatGPT immer ist und wie unhöflich mein Freund immer geantwortet hat. Also habe ich meine erste Unterhaltung mit ChatGPT war mein Versuch auch höflich mit dem Algorithmus zu sein und einfach herauszufinden, wie es überhaupt spricht, wie das klingt. Und ich sage immer sie zu ChatGPT, keine Ahnung wieso, aber ich habe sie immer gefragt, was sie mir über Comics erzählen kann und war erstaunlich, wie gut sie sich ausgekannt hat, wie sagt man das auf Deutsch so? Ja. Hat mir eine Beschreibung vom Medium-Comic, das viel besser war, als was ich von vielen Menschen eigentlich gehört habe. Und immer ein bisschen distanziert, aber immer sehr höflich und ausführlich in den Antworten. Und dann hat mir diesen Ton, in dem sie gesprochen hat, einfach so geprägt, dass es dann der Dialog einfach dann entstanden ist. Sie hat mir tatsächlich dabei geholfen, einen Namen für den Forschungsprogramm zu finden.
Vishwarupa?
Genau, weil ich nach einem Namen gesucht habe von einer von einem Gott, eine Divinität, die Welten erschafft. Und das war meine Frage, in welche Kulturen gibt es, also welche Namen kann sie mir nennen? Und dann gab es diese indische Figur, die diese Universen erschafft. Und das war sehr passend.
Marie, hast du schon mal mit ChatGPT oder anderen KIs gearbeitet als Comiczeichnerin oder ist das etwas, was dich nicht interessiert?
Also für meinen Beitrag, den ich auch gleich vorlesen werde, habe ich auch tatsächlich eine Textstelle, habe ich sie zu Hilfe gebeten, die künstliche Intelligenz. Ich kann es ja schon mal sagen, dann merkt ihr es gleich, wenn ich vorlese. Und zwar wollte ich von ihr wissen, was für Schimpfwörter sich Aliens über Menschen ausdenken würden. Und weil ich da einfach, ich hatte da einen kleinen Blog und dachte, aber mir ist nur eins eingefallen und da hat es mir halt auf die Sprünge geholfen. Das war die einzige Stelle. Aber ich habe auch schon mal versucht, KIs zum, also so bildgenerative KIs zu benutzen. Also vor genau einem Jahr habe ich auch mal tatsächlich an so einem Prompting-Workshop teilgenommen. Also ich habe irgendwie voll Lust darauf. Ich habe aber wenig Zeit, mich da so richtig reinzusenken. Also ich finde doch, wenn man wirklich verstehen will, was der aktuelle Stand ist und was funktioniert und auch so ein bisschen nicht immer nur mit so einer Skepsis durch die Gegend laufen will, dann muss man da Zeit investieren und bis jetzt und Geld ja übrigens auch. Also die ganzen Dienste kosten ja meistens was, wenn man so ein bisschen tiefer einsteigen will. Und das habe ich jetzt, das schiebe ich gerade permanent auf. Aber ich bin sehr interessiert.
Ja, also es gibt ja da unterschiedliche Meinungen. Ne? Die einen sehen das einfach als ein Hilfsmittel, so wie jede andere digitale Technologie auch. Andere sagen, das ist das Ende von der menschlichen Kreativität. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Aber ich muss sagen, ich habe viele Comiczeichner danach gefragt und eigentlich sind die meisten erstmal grundsätzlich aufgeschlossen, gerade was so Bild generative KIs angeht, weil man ja doch beim Zeichnen oft Vorlagen braucht oder normalerweise würde man vielleicht bei Google dann irgendwelche Fotos suchen und wenn man irgendeine Körperposition jetzt sucht oder so, je nachdem natürlich auch wie der Zeichenstil ist, aber die Suche, die man sonst über Google machen würde, irgendwelche Beispielbilder zu finden, die braucht ja auch sehr viel Zeit. Und wenn man natürlich jetzt eine eigene KI sich trainiert, die dann die Bilder perfekt auswirft, die man haben will, kann das natürlich auch sehr nützlich sein. Also insofern kann ich diesen Aspekt sehr gut verstehen, dass man sagt, das ist einfach ein Tool. Ne? Man benutzt es, um sich Vorlagen zu erschaffen, weil der Comic selber besteht ja dann nicht aus diesen KI-Bildern, sondern immer noch aus den eigenen Zeichnungen. Andererseits ist natürlich das Problem, dass viele KIs dann wiederum mit Material trainiert werden, was eigentlich urheberrechtsgeschützt ist und zum Beispiel auch theoretisch natürlich mit euren Arbeiten trainiert werden könnte. Habt ihr euch damit schon mal auseinandergesetzt? Es gibt ja auch so Suchmaschinen, wo man rausfinden kann, ob die eigenen Inhalte benutzt worden sind oder nicht. Habt ihr da schon mal nachgeschaut?
Ich nicht direkt. Ich kenne Illustratorinnen, die tatsächlich herausgefunden haben, dass ihre Werke benutzt wurden. Ich kann vielleicht nur erzählen, was für eine Wirkung auf mich gehabt hat, die das ganze KI Thema. Und zwar, ich habe jetzt umso mehr Interesse, analoge Bilder zu erschaffen, weil ich finde, dass sehr viele von diesen von KI generierten Bildern was extrem Künstliches haben tatsächlich. Und Arbeiten, die digital entstehen, sind auch einfacher zu kopieren für KIs aktuell. Und ich habe jetzt einfach ein vermehrtes Interesse, analoge Techniken auszuprobieren. Wie hier ist alles eigentlich bis auf die Farben und der Text sind die Zeichnungen auf Papier mit Tinte und Copic Markers und Bleistifte entstanden.
Und du, Marie, hast du mal geschaut, ob deine Sachen irgendwo eingeflossen sind?
Nee, ich glaube, also ich bin so eine mittelerfolgreiche deutsche Comiczeichnerin. Ich glaube, leider ich bin einfach nicht, habe nicht genug Material oder bin nicht interessant genug, dass das irgendjemand abgezapft hätte. Nee.
Aber wie würdest du das sehen? Also wenn du jetzt zum Beispiel rausfindest, dein größter Fan hat jetzt eine KI trainiert, Comics in deinem Stil zu machen, weil er deinen Stil so toll findet.
Also klar fühle ich mich davon leicht bedroht. Aber ich denke dann auch, was ist die nächste Challenge? Also ich meine, stoppen denke ich nicht. Und braucht es irgendwie Regularien. Aber ich glaube, dass die auch nur bedingt helfen werden. Ich denke auch, dass ich mich eher darauf konzentrieren will, Geschichten zu machen, weil also ich glaube, Geschichten erzählen kann die KI zwar auch, aber der Akt der Kommunikation geht ja verloren. Also wenn ich eine Geschichte erzähle, kommuniziere ich mit meinem Publikum und wenn das die KI macht, dann passiert ja diese Kommunikation nicht. Das heißt, davon fühle ich mich nicht bedroht. Aber also ich denke auch, dass man halt als kreativer Mensch dann die Felder finden muss, wo man nicht von der KI ersetzt werden kann. Aber natürlich gibt es auch den Aspekt, dass ich durchaus denke, dass so für IllustratorInnen natürlich gehen ganz viele Jobs verloren und natürlich werden also haufenweise Illustratoren Illustrationen nicht mehr von Menschen gemacht. Es wird sicherlich so werden. Also und ich glaube, das wird auch nicht mehr rückgängig gemacht werden.
Man sieht es schon eigentlich bei vielen so Werbungen, große Werbungen zum Beispiel. Da steht jetzt nicht explizit drauf, was für eine KI benutzt wurde oder ob. Aber eigentlich, ich glaube, Künstler mit so einem relativ trainierten Auge können schon diese Bilder identifizieren. Das ist schon ein bisschen überall.
Ja, das ist auf jeden Fall so und es ist auch interessant, Marie, was du eben meintest mit diesem Geschichten erzählen, dass es ein Akt der Kommunikation ist und dass das, was KI in diesem Bereich ausspuckt, noch oft sehr schematisch ist. Das sind Geschichten, die kann man lesen, aber die gab es halt so auch dann schon mal. Und es gibt interessante Beispiele im Internet für Comics, die von KIs generiert wurden, also die wirklich schon auch nicht nur Bilder oder nur Texte schaffen können, sondern das irgendwie so comic-mäßig zusammenbauen. Und da sieht man aber total gut, dass sie irgendwie diesen Erzählfluss in Bild und Text nicht hinbekommen, der ja im Comic das Allerwichtigste ist und auch das Allerschwierigste, wo man eigentlich erkennt, ob jemand wirklich ein Comiczeichner oder Comiczeichnerin ist oder eigentlich jemand, der zeichnet oder schreibt und aber nicht beides zusammen kann. Also diese, also eigentlich die Layouts, ne, wie dann die Panels angeordnet sind, wie der Text fließt, was man in den einzelnen Bildern sieht, was der Rhythmus ist. Das ist zum Beispiel was, was man bei diesen KI-Comics sofort merkt, das geht gar nicht. Also sie haben eigentlich immer Figuren im Bild und irgendeinen Hintergrund und dann so Sprechblasen und da steht irgendwas drin. Also genau das, was natürlich grundsätzlich einen Comic ausmacht, aber was natürlich überhaupt nicht genug ist, damit der Comic funktioniert. Und das können wir uns vielleicht hier bei Bea einmal kurz anschauen, so im Durchschritt, wie das losgeht. Es geht mit diesem großen, dieser ganzseitigen, diesem Panel los, in dem aber der Dialog schon stattfindet. Und man sieht dann diese Bilder im Hintergrund, die so ein bisschen dieses, dieses technologische Eintauchen in diese Welten darstellen. Und dann zoomt man eigentlich immer stärker ran an diese Figur und ist dann hier schon in der Erzählung, wo der Dialog auch dichter wird, wo sie sich schneller bewegt. Und man sieht in jedem Panel dann sozusagen einen anderen Ausschnitt, je nachdem, wo sie sich bewegt, einen anderen Ausschnitt von diesen Orten, die sie da entdeckt. Bea, was ich mich gefragt habe bei deiner Geschichte, sind die Farben ja auch sehr prägnant. Ne? Also nicht nur auf dem Cover, dieses Blau und das Orange, sondern auch in der ganzen Geschichte. Also eigentlich sind das alles sehr knallige, prägnante Farben. Wie bist du zu dieser Palette gekommen?
Die Inspiration dafür war mein Instagram-Feed, was seit Monaten aus 80% von KI generierte Bilder besteht. Ich weiß nicht warum, ich habe auch gesagt, das will ich nicht sehen, aber ständig bekomme ich irgendwie so Fotos von Menschen und Künstlern, die selber mit diesem Werkzeug experimentieren. Und ich finde es ganz spannend, dass oft die Farbpaletten tatsächlich so künstlich rüberkommen, also so künstlich erscheinen. Und ich wollte eine Welt zeigen, die wo man auf den ersten Blick sagt, das ist jetzt aber nicht die Realität. So, genau. Und deshalb auch die blaue Haut und deshalb diese knallige Gelb und Pink und ja, so extrem blauer Himmel.
Und das Lettering wiederum in den Sprechblasen, oder eigentlich müsste man ja eher Kästen sagen, ne? Das macht natürlich dann diesen Chat-Dialog nach. Und dieser Kontrast ist auch interessant, ne, von den Zeichnungen in diesen knalligen Farben zu dann diesem sehr dröge eigentlich aussehenden Text in den Boxen, der dann auch noch irgendwie sich teils dröge liest, ne, weil wir haben ja darüber gesprochen, ChatGPT redet jetzt nicht sehr, sehr menschlich. Würdest du allgemein sagen, dass so Kontraste in deinen Comics sehr wichtig sind? Du arbeitest auch viel schwarz-weiß, muss man vielleicht noch dazu sagen. Beas erstes Buch ist schwarz-weiß. Wie siehst du das allgemein in deinen Comics? Wie arbeitest du mit Kontrasten?
Also in diesem bestimmten Fall war es tatsächlich absichtlich, so einen möglichst großen Kontrast zwischen Chat und zwischen Text und Bild zu erschaffen. Den Text, also das schien mir irgendwie naheliegend, dass es vom Aussehen her und auch also nicht nur vom Ton, sondern auch vom Aussehen, vom Schrift her an so einen einen Chatverlauf mit ChatGPT erinnert. Und ich finde, diese trockene Schrift verstärkt den Kontrast mit den Bildern. Genau.
Was ich auch ganz interessant finde, ist, dass dieser neue oder dieser Lebensraum, den Ether eigentlich jetzt hier findet von diesen zwei Menschen, dass der in Afrika liegt, genauer eigentlich also in der heutigen Demokratischen Republik Kongo, ne, Kinshasa. Und das ist ja eigentlich auch die Region, oder Afrika zumindest, ist die Region, aus der der Mensch ursprünglich, also aus der Urzeit eigentlich stammt. Und dann habe ich mich gefragt, heißt es, die beste aller Welten ist eigentlich so eine Art Rückkehr zu den Ursprüngen oder Rückkehr in die Vergangenheit?
Ja, also ich glaube, tatsächlich in 6 Seiten kann man so vieles andeuten und nicht unbedingt zu einem Schluss kommen. Aber ja, für mich so einer von den Messages, wenn man so sehen möchte, ist, dass tatsächlich vielleicht auch die beste Wahl für uns wäre, einmal wieder zurückzukehren, so ein paar Schritte nach hinten zu machen.
Das ist ja eigentlich auch so ein gängiges Motiv oder so ein Topos von Sci-Fi-Geschichten. Es gibt einen Super-GAU, eine Apokalypse oder so, und dann ist die Menschheit sozusagen wieder auf Null zurückgeworfen und muss wieder ganz vorne anfangen, eigentlich die Zivilisation wieder neu erfinden. Das ist natürlich, jetzt hier ist sie natürlich noch so ein bisschen da, die Zivilisation, aber...
Ja, wobei bei den meisten postapokalyptischen Szenarien ist die Menschheit echt so wirklich zerstört und die laufen mit irgendwie kaputten Kleidern rum und in so Müllwüsten, ich weiß es nicht. Und das wollte ich aber nicht zeigen. Ich wollte eigentlich eine postapokalyptische Welt zeigen, die eigentlich ganz schön ist.
Was ja auch eigentlich ein ganz hoffnungsfroher Blick auf die Zukunft ist, ne? Also es wurde, glaube ich, also es gibt viele Geschichten in der Anthologie, die eher so ein bisschen dystopisch sind, weil, also kann man natürlich, wenn man über die Zukunft nachdenkt, auch schnell sich überlegen, warum. Bei dieser Geschichte fand ich auch, also war eigentlich die Vorstellung, dass es nach einer Apokalypse eigentlich besser werden kann, war auch, hatte so irgendwie sowas Beruhigendes zumindest, wenn man sieht, dass einzelne Menschen dann eigentlich noch überleben, zumindest in einer schönen Umgebung, gleichzeitig aber auch irgendwie einsam wirken natürlich. Ich meine, die Tochter ist weg, die kommt sicher auch nicht wieder, sie wissen nicht, wo sie ist. Sie freuen sich, dass sie endlich einen Gast haben, wahrscheinlich sonst nicht. Also es ist so ein bisschen zwiegespalten vielleicht.
Ja, ich glaube, wenn tragisch-optimistisch ein deutsches Wort wäre, dann wäre das meine Beschreibung von Comic.
Tragisch-optimistisch, das passt doch perfekt. Das könnte man sicher ja über vieles in Bezug auf die Zukunft sagen. Und eine letzte Frage noch an Bea, bevor wir zur Geschichte von Marie übergehen. Als du diese Anfrage bekommen hast zu dem Buch, eine Geschichte zum Thema Zukunft, hast du sofort Ja gesagt? War das was, du hast auch schon so ein bisschen erzählt, woher diese Geschichte kam, aber ist das Thema Zukunft etwas, mit dem du dich eigentlich allgemein sehr viel beschäftigst, oder war das nur jetzt diese eine Story-Idee, die du hattest, und sonst ist das eigentlich nichts, über das du viel nachdenkst?
Ich denke sehr viel über die Zukunft nach. Ich glaube, wie die meisten von uns sehr viele Sachen aus der Gegenwart. Ja, es ist einfach unumgänglich. Man kann ja nicht über die Zukunft denken. Aber in meiner Arbeit spiegeln sich meine Zukunftsvorstellungen nicht wieder meistens. Das ist schon sehr speziell. Das ist eine ganz andere Arbeit für mich gewesen als sonst. Mich beschäftigen vor allem tatsächlich Fragen über das Miteinander, die Gesellschaft, das sind Themen, die ich viel häufiger in meinen Comics behandeln möchte.
Das war auch für mich als Herausgeberin interessant, also ich habe mir das Thema Zukunft auch ausgedacht, der Verlag hatte eigentlich nur gesagt, sie wollen ein Buch mit Comiczeichnerin machen, und ich dachte dann, okay, aber ein Thema braucht man natürlich schon auch. Und das war dann die Zukunft, und wir haben, also insgesamt sind es 14 Zeichnerinnen, aber wir haben natürlich erstmal mehr angefragt, weil auch einige hatten dann keine Zeit, einige haben in der Tat gesagt, das Thema ist ihnen nicht, passt ihnen nicht, weil ihnen die Zukunft Angst macht und sie möchten darüber jetzt keinen Comic machen, gab es auch ein paar Rückmeldungen, und einige haben gesagt, die Zukunft, das interessiert sie jetzt auch nicht. Also es ist nicht so einfach, dass alle auf Anhieb, glaube ich, eine Idee dazu haben. Marie, bei dir war es ja eigentlich total klar, dass es dich interessiert. Du hast mir auch erzählt, dass du allgemein totaler Sci-Fi-Fan bist und dass es irgendwie dazu gepasst hat. Oder zumindest, also dass du dich viel damit beschäftigst und dass es für dich eigentlich das passende Thema war.
Ja, aber ich habe jetzt gemerkt, ich habe gar nicht über die Zukunft nachgedacht. Ich habe nicht in dem Sinne, dass ich mir überlegt habe, was wird passieren, sondern ich habe über die Zukunft als Metapher nachgedacht, weil ich Science-Fiction-Fan bin. Also und ich bin interessiert an Science-Fiction, wo die Definition eher ist, dass man nicht spekuliert, sondern dass man die Jetztzeit beobachtet und beschreibt und durch vielleicht neue technische oder andere Metaphern zu Beschreibungen über eigentlich das Jetzt kommt. Und so habe ich auch mein Thema ausgewählt. Also es geht um Aliens und ich habe ehrlich gesagt nicht darüber nachgedacht, ob wir die jetzt treffen oder nicht. Da bin ich auch recht neutral, aber ich finde total spannend Aliens als Metapher, also als Vorstellung von dem anderen und die ganzen Ausprägungen davon. Also ich konsumiere viel Science Fiction und Fantasy und an Aliens, wenn ich an Aliens denke, muss ich vor allem an Aliens aus Filmen denken und zum Beispiel dass die Aliens kommen und uns alle niedermähen und zerstören und die Welt zerbomben, finde ich auch interessant unter dem Aspekt, dass das ja total die Projektion ist. Das machen Menschen, also Menschen kommen irgendwo hin und machen alles kaputt. Also es ist so wie so eine Doppelung, ne? Also die größte Angst wird auf diese Aliens projiziert. Und naja, da wollte ich spielerisch mit umgehen und dann kam es zu dieser Geschichte über diesen Schüleraustausch.
Genau, ich habe mich gefragt, war das so eine Kindheitsfantasie? Also Menschenkinder, eine Klasse Menschenkinder trifft auf eine Klasse Alienkinder eigentlich. Und ich dachte mir so, war das was Marie sich vielleicht in der Kindheit gewünscht hat?
Nee, in meiner Kindheit wollte ich, glaube ich, dass Bibi Blocksberg kommt. Aber das ist ja vielleicht so ähnlich. Also ich hatte natürlich schon immer eine Affinität, oder was heißt natürlich, ihr kennt ja meine Arbeit nicht, aber wenn man die kennt, dann weiß man vielleicht, dass ich mich nach Wesen sehne, also nach irgendwas anderem, irgendeinem Gegenüber, was jetzt nicht unbedingt ein typischer Mensch ist oder so. Und von daher passt diese Geschichte schon zu meiner Arbeit, dass man sich, ja, weil da Wesen drin vorkommen, die irgendwie schräg sind.
Ja, irgendwie schräg ist auf jeden Fall eine gute Beschreibung. Also ich war total baff, als du die Geschichte geschickt hast, weil wir eigentlich einmal also telefoniert haben. Ich habe mit allen Zeichnerinnen einmal erstmal gesprochen, so was das Thema, was hast du für Ideen. Einige hatten sofort eine Idee, andere nicht so. Und Marie meinte nur so, ja, ich lese gerne Sci-Fi, ich habe eine Idee, ich mache das dann. Und dann das Nächste, was sie geschickt hat, war die fertige Geschichte. Perfekt, war eigentlich gar nichts mehr zu korrigieren. Ich glaube, wir hatten nur irgendwie so 2, 3 Tippfehler waren noch drin. Und es war einfach so ein perfektes Ganzes. Und auch so besonders innerhalb der Anthologie ist es auch eine wirklich ganz spezielle Geschichte. Einmal, weil die Geschichte ganz anders ist, ne, wie du auch gerade meintest. Also spekulierst eigentlich nicht viel über die Zukunft, sondern beschreibst eine Situation, wie sie heute eigentlich auch stattfinden könnte, zwischen, sage ich mal, Menschenkindern verschiedener Sprachen oder Kulturen. Es ist eigentlich eher so ein Clash of Cultures, der da stattfindet. Und dann aber umgesetzt eben mit dieser Vorstellung, dass diese Alien-Kinder, das können wir auch gleich im Bild sehen, das sind so Sporennebel, also das sind auch gar keine, sage ich mal, körperhaften Wesen, also gar nicht so diese Marsmännchen, die man sich so vorstellt, sondern erstmal eine ganz andere Form von Alien. Und wie die sich dann verstehen, das schaffen sie durch so einen Kringel im Ohr, das ist das Orange, was man hier so an diesen Köpfen sieht. Der erinnert so ein bisschen an den Babelfisch oder ist eigentlich der Babelfisch aus Per Anhalter durch die Galaxis von Douglas Adams. Wie funktioniert denn dieser Kringel oder der Babelfisch? Was macht der?
Also der funktioniert wie so ein perfekter Übersetzungsdevice. Also den steckt man sich ins Ohr und dann kann man alle Sprachen der Galaxie verstehen. So einfach ist das.
Das wünschen wir uns natürlich alle. Ist auch interessant, das ist das, was einem ja mit KIs immer so vorgegaukelt wird. Dann muss man die Sprachen ja nicht mehr lernen, weil DeepL kann einem das ja alles eh schon übersetzen. Man haut da einfach irgendwas rein und kriegt es dann in einer anderen Sprache raus. Und für Dolmetscher gibt es das natürlich auch mittlerweile. Aber so einfach ist es natürlich dann doch nicht, ne? Also mit dem Verstehen der anderen Sprachen. Marie, willst du uns die Geschichte vorlesen?
Ja.
An dieser Stelle wurde die Lesung aus rechtlichen Gründen herausgeschnitten.
Jetzt haben wir alle diese Schimpfworte der KI gelesen, beziehungsweise von dir, und haben uns natürlich gefragt, welches hast du dir denn ausgedacht?
Also ich hatte Fleischsäcke ausgedacht.
Mir gefallen auch die Kummerartisten, ja, ne? Die fand ich ziemlich gut.
Ganz poetisch.
Zellhaufen kann man sich noch irgendwie so denken, das ist nicht so ganz kreativ, aber solide Plapperlinge, das sind schon alle so jetzt nicht unbedingt so total platte Geschichten.
Also ich hatte die KI quasi gefragt, also die Aliens sind diese Sporennebel, was würden sich die Sporennebel über solide oder solide Plapperlinge ausdenken, ja.
Okay, also dann warst du schon sehr, also hast du schon sehr ausführlich zumindest der KI erklärt, worum es in der Geschichte geht wahrscheinlich.
Ich habe erklärt, wie die Aliens aussehen, ja.
Wie die Aliens aussehen, das ist eigentlich ein guter Punkt. Die sind ja eigentlich vor allem, also man sieht es jetzt hier zum Beispiel ganz gut, die sind ja eigentlich vor allem in der Kolorierung präsent, ne, durch diese Tupfen, durch die Hintergrundfarbe. Wie hast du die entwickelt erstmal oder wie hast du dir überlegt, wie du das visualisieren willst und dann auch in dem Zusammenhang mit den menschlichen Figuren?
Also ich weiß nicht mehr, in welcher Reihenfolge was passiert ist, aber die Idee, dass das Gorgonzola-Sporen sind, hat damit zu tun, dass ich Gorgonzola sehr lecker finde und auch besonders lecker. Also es ist so ein Essen für mich, wo ich tendenziell manchmal zu viel von esse. Und auch immer dieses merkwürdige Gefühl dabei ist, oder diese Irritation darüber, dass es eben Schimmel ist, den man essen kann. Leicht unheimlich vielleicht. Und dann kommt, das war der eine Block, und dann kommt dazu, dass ich mit diesem Graphitstaub, den man sieht, der dazu diesen riesigen Aliens wird, sowieso schon arbeite. Also ich zeichne mit Bleistift und mache dann die Graustufen mit so Graphitpulver, das ist quasi so gemahlener Bleistift, und damit, das trage ich dann mit dem Finger auf und dann radiere ich mir mal ein bisschen weg. Und wenn man mit diesem Graphitstaub so über das Papier reibt, dann entstehen solche Wolken. Und mit denen bin ich tatsächlich die ganze Zeit beschäftigt. Und ich denke auch, wenn ich was mache, denke ich auch, wenn ich was zeichne, denke ich auch darüber nach, was für eine Idee korrespondiert mit meinem Zeichenstil oder was könnte ich besonders gut darstellen. Und diese Idee der Aliens als Nebel ist so entstanden.
Eine andere Sache, die du besonders gut darstellst, finde ich, sind die Gesichter. Die sind wirklich toll. Also in den verschiedenen Panels erstmal natürlich die Kindergesichter, wie sie alle so lächeln oder auch so gezwungen lächeln. Also man kann das wirklich gut sehen, dass sie alle irgendwie so ein bisschen unsicher sind. Lächeln jetzt, weil sie müssen, aber es fühlen sie sich wirklich so. Und dann natürlich auch diese, die Masken eigentlich, die mitgebracht, zum einen also die Emotionen, aber dann auch die Masken, die Sporennebel mitbringen. Ich habe mich im Zug, habe ich nochmal drauf geschaut und mir gedacht, war da Trump die Vorlage? Weil zumindest die wütende Maske oder der wütende Ausdruck, dachte ich direkt, ach, das ist doch Donald Trump.
Nee, der Ausgangspunkt für diese Masken war tatsächlich, Mist, ich weiß jetzt gerade, also es gibt solche, wenn man googelt Gesichtsausdrücke, dann kommt tatsächlich Material über diese 6 grundlegenden Gesichtsausdrücke, weil es einfach wirklich so ist, dass die überall auf der Welt so gelesen werden können, wie wir sie lesen, was jetzt Ekel zum Beispiel dann richtig bedeutet. Oder natürlich gibt es Nuancen, ne? Aber tatsächlich, man kann das nachschauen, googelt das mal. Und dann findet man lauter tolle Fotos von irgendwelchen Leuten, die darüber geforscht haben und die halt ihre Versuchsobjekte, ihre Versuchskaninchen dazu gebracht haben, diese Gesichtsausdrücke zu machen. Und es ist halt comichaft, weil klar, extreme Gefühle sehen halt immer so ein bisschen comichaft aus.
Genau, und das Zeichnen von Gesichtern, also eigentlich eher dann von Mimik, von Gefühlsausdrücken, ist ja auch ein wichtiger Teil in Comics, weil einfach so viel darüber kommuniziert wird, und wenn die Mimik irgendwie nicht stimmt im Bild, dann passt auch irgendwie alles andere nicht. Es gibt so ein ganz bekanntes Werk von Scott McCloud, der beschreibt so ein Lehrwerk eigentlich, wie man Comics zeichnet. Der geht dann so durch alle verschiedenen Regeln durch, die es so geben kann. Das ist sehr, ich muss sagen, sehr verschult. Ich bin kein großer Fan davon, aber da gibt es auch so ein ganz langes Kapitel zum Thema Gesichtsausdrücke. Und dann gibt es also total aufgesplittet in Lächeln, wütend sein und so weiter. Und dann gibt er dann so Vorgaben oder so Übungen, eine Figur zeichnen, die gleichzeitig lächelt und wütend ist. Und dann muss man das irgendwie so zu kombinieren. Wie machst du das, Marie, wenn du jetzt sagst, okay, ich will, dass die Kinder lächeln und dass das irgendwie gezwungen aussieht? Schaust du dann in den Spiegel und machst es nach und zeichnest das? Oder was ist deine Methode?
Also ich denke, das kenne ich auch von vielen KollegInnen, man macht auf jeden Fall dann diesen Gesichtsausdruck. Also man bringt sein Gesicht in diese Position zwangsläufig und fühlt so ein bisschen da rein. Aber ich muss sagen, dass Gesichtsausdrücke tatsächlich mir einfach aus dem Kopf kommen, weil ich das auch so wahnsinnig wichtig finde, weil mir das wichtig ist in meinen Comics, dass die Gesichtsausdrücke gelesen werden können, so wie die Wörter. Ne? Ich beobachte einfach viel und was habe ich jetzt die Frage beantwortet?
Also du schaust nicht in den Spiegel, aber du machst schon den Gesichtsausdruck und irgendwie kannst du ihn dann auch zeigen.
Ja, ja, ja. Also ich habe das viel geübt. Ich mache das seit Jahren.
Ich weiß nicht, ob es dir auch so passiert, aber beim Zeichnen, ohne dass ich unbedingt eine Vorlage suche für den Gesichtsausdruck, wenn ich ein Gesicht male, irgendwann erwische ich mich einfach mit diesem Gesicht. Und manchmal ist es ganz schon peinlich, wenn man in der Öffentlichkeit zum Beispiel zeichnet oder so. Dann hat man so ganz komische Gesicht.
Ja, das glaube ich. Also in der Öffentlichkeit zeichnen ist ja jetzt auch nicht unbedingt was, was alle gerne machen. Das ist ja auch eigentlich eine sehr private Sache. Also man, wie eigentlich alle oder die meisten künstlerischen Praktiken, ist natürlich erstmal, was man mit sich selber ausmacht. Und was man nicht unbedingt jetzt vor allen Leuten machen will, ist ja keine Performance-Art. So. Was ich spannend fand in deiner Geschichte, auch zum Thema Performance, also einerseits ist es natürlich ein Treffen von Schulkindern, aber gleichzeitig performen die eigentlich auch so die Menschlichkeit. Also der Lehrer sagt ja auch permanent so Sachen wie, das ist etwas Menschliches oder das ist ein menschliches Essen. Also sie müssen für diese Aliens irgendwie so eine Art Menschsein jetzt darstellen, so wie die Alien dann dieses Spornebelsein darstellen müssen. Und du hast vorhin von Zukunft als Metapher auch gesprochen. Da habe ich mich gefragt, inwieweit das sich irgendwie auch aus der Gegenwart speist. Also dieses Menschsein ist nicht einfach etwas, was man isst oder was natürlich ist, sondern was man auch performen kann.
Ja, voll interessant. Also was mir dazu gleich einfällt, ist, leider dreht sich bei mir manchmal alles um mich selbst, dass natürlich ich das schon sehr deutlich spüre, dass ich in bestimmten Situationen bestimmten Codes folge oder zum Beispiel Höflichkeit ist mir wichtig, aber ich fühle mich nicht immer danach und dann muss ich trotzdem höflich oder ich möchte höflich sein. Manchmal wird das, glaube ich, aber auch so eine komische Höflichkeit, wo ich dann so gequält höflich bin. Und diese quasi die Spannung dazwischen, wie ich mich fühle und wie ich denke, zu sein zu müssen, ist auf jeden Fall präsent bei mir. Also Höflichkeit zum Beispiel war was mir immer sehr doll eingebläut wurde. Und da ist, glaube ich, einfach so ein bisschen Spannung entstanden oder so Reibung, die ich dann kreativ ausschlachte. Und Schüleraustausche habe ich zwei gemacht in meiner Jugend und ich kann mich daran erinnern, hauptsächlich wie peinlich das die ganze Zeit war und wie unangenehm und wie schräg und dass ich auch über mich als Deutsche mir Gedanken machen musste, dass die Amerikaner mich gefragt haben, ob es in Deutschland wirklich Waschmaschinen gibt und so. Also das ist einfach so eine, und dann war man ja auch Teenager, also nicht das souveränste Phase des Lebens.
Ja, ich muss sagen, mich hat die Geschichte auch ein bisschen an so einen Schüleraustausch erinnert im Gymnasium mit Italien und da konnte weder, die Italiener konnten kein Deutsch und wir konnten kein Italienisch und ich glaube, wir hatten auch diesen Austausch nur, weil die sonst niemand anders gefunden haben. Und das war auch so, man musste plötzlich erklären, was Deutschsein heißt und alle haben auf Englisch geradebrecht, das war auch schon mal ganz seltsam. Und das war wirklich dann, also wir waren alle unter 18 und es war so ein totaler Clash. Wir haben überhaupt nicht verstanden, warum die Italiener so sind, wie sie sind und die da haben von uns wahrscheinlich gedacht, wir sind total verrückt. Und es war aber auch in der Kommunikation so, uns wurde dann zum ersten Mal gesagt, ihr Deutschen, ihr redet so roboterhaft. Was natürlich irgendwie so ein Ding ist, das hört man irgendwie im Ausland dann oft, wenn man mit Leuten zu tun hat, die oft kein Deutsch können, dass sie sagen, ah, das klingt so nach Roboter. Ob es dann so ist, ich meine, also ich würde natürlich Nein sagen, aber je nachdem, wie man es hört, ist es wahrscheinlich auch anders. Aber in deiner Geschichte fand ich es auch interessant, wie du es jetzt vorgelesen hast, da reden ja die Alien eigentlich sehr roboterhaft. Hat mich auch ein bisschen wieder an Bea erinnert mit ChatGPT. Kannst du vielleicht dazu was sagen, auch nochmal zu den Texten, wie du die geschrieben hast?
Also die Wahl, die ich heute erst getroffen habe, das roboterhaft vorzulegen, die würde ich, glaube ich, auch wieder revidieren, wenn ich die Gelegenheit dazu habe, weil eigentlich ist ja, die haben ja diesen Kringel im Ohr und eigentlich kann ja Siri schon besser sprechen als ein Roboter, ne? Ich hatte nur die, also was soll ich machen? Also ich habe mich nur gefragt, wie unterscheide ich diese Stimmen, dass ihr besser versteht, jetzt spricht das Alien und jetzt sprechen die Menschen. Aber diese Roboterstimme ist tatsächlich ja auch voll das Klischee, ne? Das, was ja schon ziemlich überholt ist. So wie wenn man im Comic so ein Telefon mit Wählscheibe zeichnet, das benutzt ja auch keiner mehr. Warte, lass mich kurz konzentrieren auf deine Frage. Ich weiß nicht, wer diese Aliens sind. Ich weiß nicht, wie die sprechen. Ich weiß nicht, was die überhaupt für eine Sprache haben. Ich weiß auch nicht, wie die Klang herstellen. Ich weiß überhaupt nichts über diese Aliens. Und das war das Spannende. Ich habe da auch nicht weit rein fantasiert. Also sind ja Pilze, wie sich Pilze fortpflanzen, ist ja total unvorstellbar. Also vielleicht gehören die auch alle eigentlich zusammen. Vielleicht ist es ein großes Alien in 10 Schülerinnen aufgeteilt. Ich weiß es nicht. Da fängt die Spekulation an. Die habe ich aber nicht so richtig gemacht, ehrlich gesagt.
Aber vielleicht ist das doch da eine richtig spannende Sache von diesen vielen kurzen Geschichten. Ne? Die Leserinnen haben dann einfach auch total viel Raum zum selber spielen und selber spekulieren. Ne? Es wird immer so ein, also wir Zeichnerinnen geben quasi einen Teaser, stellen so einen Teaser zur Verfügung über diese Welt, über diese Vorstellung und die Leserinnen spielen dann selber damit und stellen sich die eigene Geschichten vor.
Ja, was mir jetzt noch eingefallen ist, wo du das sagst, ist, dass eine Sache, ich mir natürlich sicher war über die Aliens, und zwar, dass die kein Geschlecht haben, die Pilzsporen, und darum benutze ich hier auch in diesem kleinen Dialog mit dieser Schülerin oder diesem Schüler, ich weiß auch nicht, was diese Person für Geschlecht hat, aber benutze ich auch diese Neopronomen, also Xir, weil ist ja mal klar, dass man Aliens jetzt nicht gendern kann, so ungefähr. Das ist so das Einzige, was ich über die weiß.
Das ist in jedem Fall aber ein wichtiger Punkt, dass die Geschichten ja auch gerade deswegen Raum für Interpretation lassen. Also jeder kann sich jetzt selber überlegen, wie die wohl miteinander kommunizieren. Ich dachte auf Anhieb, dass die wahrscheinlich eher durch Bewegung kommunizieren, dass sie sich als Sporennebel bewegen und dass der Kringel das dann aber wiederum in Laute und in Sprache übersetzt, also nicht von der Körpersprache in so eine Wortsprache. Das war auch wirklich, Bea, wie du meintest, das war der Ansatz der Anthologie. Man erzählt hier so Geschichten, die sind aber natürlich kurz und dann kann jeder die so weiterdenken, wie er eigentlich möchte, kann sich auch die Figuren eigentlich so denken. Das ist ja auch ein großer Vorteil überhaupt von Literatur mal ganz im Allgemeinen, aber auch von Comics, dass sie natürlich erstmal die Fantasie anregen, dass man dann das mit den eigenen Ideen und Bildern auch füllen kann und das natürlich auch im Comic die Bilder zwar schon da sind, aber sie sind natürlich auch angedeutet. Also es ist nicht fotorealistisch abgezeichnet, was da genau ist. Also Comic-Zeichnung funktioniert ja eigentlich auch über die Abstraktion. Man zeigt gewisse Dinge und den Rest füllt dann der Leser oder die Leserin selber auf mit den weiteren Aspekten oder bildet sich dann daraus die Geschichte. Du hast mir im Vorfeld erzählt, Marie, auch wie gesagt, dass du selbst viel so Zukunftsgeschichten oder Sci-Fi liest, dass dich das inspiriert und dass du daraus natürlich dann, dass das irgendwie auch in deine Geschichten einfließt, auch wenn es jetzt keine direkten Connections sind. Gab es denn irgendwelche besonderen Geschichten oder Bücher oder auch einfach Medien, die dich jetzt inspiriert haben in dem Kontext dieser Geschichte, außer vielleicht, sage ich mal, Douglas Adams?
Also es gibt eine jüngere amerikanische Autorin namens Becky Chambers, die hat schon viele Bücher geschrieben. Am bekanntesten ist so eine Trilogie, die Wayfarer-Trilogie heißt sie. Die Bücher haben so ganz lange Titel. Und das ist so Space Opera Science Fiction und das ist ganz optimistisch und das habe ich wahnsinnig gerne gelesen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass viele Leute, die von Science-Fiction sowas Dystopisches erwarten, enttäuscht sind, weil es wirklich so herzerwärmend ist. Und zwar geht es um eine Welt, in der Menschen schon längst nicht mehr die einzigen Spezies sind und aber in Galaxien leben, wo sie sich mit vielen anderen Spezies kommunizieren müssen. Und diese anderen werden in diesen Romanen genauso viel Raum eingeräumt wie den Menschen. Die Menschen müssen auch nicht beschrieben werden, die kennen wir ja als LeserInnen. Aber diese anderen Wesen, teilweise auch so Reptilienwesen oder auch irgendwelche, die nur im Wasser leben können und so, die werden in ihrem ganzen Sozialverhalten, in ihrem Gefühlsleben, in ihren Bräuchen so ganz bestimmt und genau erklärt, dass man wirklich hinterher denkt, diese Reptilienleute, die würde ich ja gerne mal kennenlernen. Also es ist so wird so ganz plastisch und das hat mich inspiriert, weil ich da so ein Fangirl bin von diesen. Also wenn jemand Lust hat auf Wohlfühl-Science-Fiction, dann ist das auf jeden Fall ein guter Tipp.
Becky Chambers, Wayfarer?
Wayfarer Trilogy.
Trilogie, ja, könnte man natürlich jetzt gleich schauen. Gibt es hier vielleicht sogar. Ich habe gesehen, da unten ist eine relativ große Fantasy- und Sci-Fi-Section. Ich glaube, auf Englisch gibt es auch einiges. Das wäre natürlich jetzt dann der nächste Schritt zu gucken. Und wenn nicht, müsste man natürlich überlegen, ob man sowas anschafft. Bea, gibt es bei dir irgendwelche Bücher, die dich auf Anhieb irgendwie inspirieren, wenn du an das Thema Zukunft denkst? Also wir reden hier auch viel von Science-Fiction, aber man muss sagen, die Anthologie ist jetzt nicht das, was man Science-Fiction nennen würde. Also das sind Geschichten über die Zukunft, aber jetzt nicht im Sinne von Hard Sci-Fi. Also das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Es geht einfach allgemein um die Zukunft und ist inspiriert von Science-Fiction. Bea, gibt es da irgendwas, was dich so beeindruckt hat, dass es auch in deine Arbeiten einfließt?
Im Science-Fiction-Bereich vielleicht nicht unbedingt. Ich lese aber auch sehr gerne Science-Fiction-Comics und Bücher und Filme sowieso. Also ich bin auch so ein bisschen so eine Fangirl von unterschiedlichen. Aber ich kann noch nicht sagen, ob das direkt meine Arbeit beeinflusst. Aber Douglas Adams natürlich und die Sterntagebücher zum Beispiel, die finde ich extrem lustig und einfach so, nee, intelligent und so vielfältig. Oder wobei bei Ray Bradbury bin ich mir gar nicht sicher, ob man spricht man da über Science Fiction? Nicht immer, aber einige, der Illustrierte Mann zum Beispiel, das wollte ich mal vor einigen Jahren als Comic adaptieren, weil ich das so spannend fand.
Jetzt haben wir schon viel über die Geschichten geredet und Sie mussten jetzt ganz lange ruhig sein. Die ganze Zeit haben Sie vielleicht auch Fragen, die Sie gerne stellen wollen, den beiden Autorinnen. Es können auch gerne allgemeine Fragen sein oder zu den Geschichten direkt. Wer möchte etwas wissen?
Ja. Wie lange habt ihr zwei gebraucht, für die Geschichten zu schreiben und zu zeichnen ungefähr?
Also ich brauche immer für so eine Seite ungefähr 2 Tage, also sind 6 Seiten, naja, dann ich würde sagen so 20 Tage oder so, und dann Mittwoch, also wahrscheinlich mit Wochenenden dann 1,5 Monate, wo ich mich damit beschäftigt habe. Ja.
Ist immer so schwierig anzuschätzen, tatsächlich. Ich könnte es in Stunden gar nicht sagen, aber die Reihenzeichnung, also die Zeichnungen plus Kolorierung und dann abgeliefert das Werk, das war ziemlich genau 14 Tage, weil ich davor ein Projekt hatte und danach auch. Aber das Schreiben, das war noch im Frühsommer, das war auch ein paar Tage dazu. Aber es ist ja trotzdem, also vielleicht ein bisschen weniger, aber es ist trotzdem viel, finde ich, für 6 Seiten. Man kann sich, glaube ich, auch gar nicht vorstellen, wie lange es braucht, einen Graphic Novel mit 200 Seiten oder 250 oder so. Es gibt Leute, die machen Graphic Novels mit 400 Seiten und ich weiß nicht, wie sie überhaupt noch was zu essen im Kühlschrank haben, oder? will ich nur eine Sache dazu sagen. Ich habe Comics machen als Teenager immer so ein bisschen gesnobbt. Mir haben immer Leute immer gesagt, haben meine Zeichnungen gesehen und immer gesagt, du musst unbedingt Comics machen. Und das hat mich so genervt. Und ich irgendwie dachte, Comiczeichner sind eh alle irgendwie arm und asozial und arbeiten die ganze Zeit. Und jetzt bin ich da und bin arm und asozial und arbeite an meinem Tisch und bin ganz zufrieden.
Naja, asozial nicht, arm, also da kann man natürlich auch drüber reden, das ist wirklich ein Problem. der, des Mediums, der Szene, also nicht nur in Deutschland, auch in anderen Ländern, das ist einfach natürlich für die Zeit, die man investiert in eine Seite, ist das Honorar natürlich nie angemessen, obwohl der Carlsen Verlag sich schon bemüht hat, das irgendwie so zu honorieren, dass das keine Ausbeutung ist, aber es passt halt einfach immer nicht zusammen und es gibt wirklich wenige Zeichnerinnen oder Zeichner, die nur von ihren Comics leben, eigentlich vor allem in Deutschland machen alle irgendwas anderes. Illustrationen zum Beispiel, habt ihr auch beide erzählt, macht ihr Lehre, Marie macht das viel, Bea gibt Workshops, das gehört immer noch dazu. Dann gab es auch Graphic Recording, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, man mag so Veranstaltungen irgendwie mitzeichnen. War eine Zeit lang sehr in, jetzt aber anscheinend auch nicht mehr so. Also man muss sich natürlich dann immer irgendwas suchen, was man sonst noch machen kann. Und das ist schon, also wenn man jetzt so über die Zukunft der Comic-Szene sprechen möchte, dann ist es natürlich nicht unbedingt so rosig, wenn man bedenkt, wie viele Leute, die eigentlich jahrelang Comics machen, dann auch irgendwann nicht mehr weitermachen können, weil es einfach finanziell nicht geht. Wie seht ihr beiden das? Gibt es da also aus eurer Sicht irgendwie auch positive Entwicklungen, also was jetzt wirklich die Szene oder die Strukturen in der Szene angeht, dass man, dass die eigene Arbeit besser honoriert wird oder man zumindest mehr davon leben kann? Oder ist es eher, stagniert es eigentlich eher?
Also es gab ja im letzten Jahr eine sehr positive Entwicklung und zwar gab es zum ersten Mal so ein Stipendium von, wie heißt diese Stiftung, Kunst-Literaturfonds?
Deutscher Literaturfonds.
Vom Deutschen Literaturfonds, also da gibt es jetzt 5 Stipendien für ComiczeichnerInnen. Es gibt in jeder Stadt unzählige, oder in jedem Land gibt es Literaturstipendien noch und nöcher, für Comic gibt es einfach nichts. Und man kann nicht einfach Comics zu Literaturpreisen schicken, weil das keiner beurteilen kann und das auch nicht, natürlich nicht erlaubt ist oder nicht. Und das ist so frustrierend. Und es gibt jetzt eine Handvoll Comic-Stipendien in Deutschland und das ist viel zu wenig. Und jetzt beginnt so ein bisschen auch der Verteilungskampf oder das Gefühl, dass man das jetzt endlich haben will, aber man kann sich nicht drauf verlassen, weil es lächerlich wenig ist und das ist echt ein richtiges Problem, dass langsam besser wird und ich hoffe halt, dass immer mehr Leute Comics lesen, also das habe ich aber, also bitte, ich weiß nicht, ob das jetzt motivierend war. Also ich frage, das ist immer so dieses Dilemma, wenn man darüber redet, wie schrecklich es ist. Es ist wirklich schrecklich. Also es ist blöd, was an der Uni zu studieren und dann eigentlich jahrelang dahin zu darben und sich was anderes überlegen zu müssen. Das macht auch eigentlich gar keinen Sinn. Ich persönlich mache auch so künstlerische Comics, von denen die Auflagen werden sowieso nie so werden, allein wegen der Thematiken oder der Art, wie ich das mache, dass ich davon nur leben kann. Ne? Aber ich glaube, selbst Leute, die kommerziell erfolgreichere Comics machen, können davon nicht leben. Also damit hat es auch nichts zu tun. Es funktioniert nicht. Und das ist die traurige Seite daran, die irre. Also, und das alles macht es aber umso unglaublicher, dass wirklich Comics entstehen in Deutschland und auch immer mehr und immer bessere und immer, und ne? Also wir müssen sie nur halt lesen und kaufen.
Ja, also ich glaube, eine Entwicklung gibt es auf jeden Fall. Weltweit in letzter Zeit werden Comics immer mehr gefragt, nicht unbedingt von Verlagen. Tatsächlich die Bezahlung, also was ein Verlag sich leisten kann, einen Comic-Künstler zu bezahlen, ist immer ziemlich mies. Aber Stiftungen und Agenturen und was weiß ich, haben zunehmend Interesse an, und das sage ich jetzt, das nervt mich auch, an Graphic Novels. Und man bekommt so Anfragen, man möchte eine Graphic Novel, die eine Seite lang ist irgendwie für ihre Stiftung. Und man fragt sich, welche Romane haben Sie schon mal gelesen, die nur eine Seite lang waren? Aber natürlich, das kommentiert man so nicht. Es kommen ab und zu so Aufträge, die ich ganz spannend finde, weil es kein klassisches Comic-Format ist, sondern eben ein Auftrag. Genau, und dann sonst, was du gesagt hast, ja tatsächlich, die Stipendien in Deutschland sind heiß begehrt von der Comic-Szene. Es gibt immer so ein Wettrennen und alle sich bewerben. Und ich finde die Comic-Szene aber auch sehr unterstützend. Und das Netzwerk, die Szene sind immer sehr großzügig gewesen, zumindest ist das meine Erfahrung. Also eine positive Entwicklung, die ich sehe, ist auf jeden Fall innerhalb von der Szene und die Offenheit und wie man offen über vertragsspezifische Sachen zum Beispiel auch mit Kollegen reden kann, das stärkt die Szene auch.
Ja, du hast gerade Stiftungen angesprochen und Ähnliches. Es gibt natürlich auch im Bereich Vermittlung von Wissen, also Sachcomics zum Beispiel ist eigentlich auch ein Bereich, der ausgebaut wird, was relativ funktioniert, dass irgendwie erfolgreiche Sachbücher wie, ich glaube, Homo Sapiens von Harari, glaube ich, genau, wurde auch als Comic dann aufgelegt, wurde auch Graphic Novel genannt, war aber eigentlich ein Sachcomic. Aber sowas funktioniert natürlich dann irgendwie in der Vermittlung ganz gut oder auch zum Beispiel Comic in der Schule, in der Leseförderung wird natürlich viel eingesetzt. Allerdings, wenn man andererseits künstlerisch oder literarisch anspruchsvolle Comics für Erwachsene machen will, dann ist natürlich wiederum das Feld sehr beschränkt. Und Marie, da hast du auf jeden Fall recht. Also der Aufruf ist eigentlich an das Lesepublikum. Man muss die Bücher kaufen, weil das ist das Einzige, was hilft. Und naja, also okay, erst ausleihen, gut finden und dann kaufen oder sich doch auch für die eigene Bibliothek kaufen. Man muss ja jetzt nicht, also alles einfach unbesehen kaufen, ist wahrscheinlich auch nicht die Lösung, aber warum in anderen Ländern, wie sage ich jetzt einfach mal Frankreich zum Beispiel oder Japan, Comiczeichner von ihren Werken leben können, das liegt einfach an den Auflagen. Da sind die natürlich, das ist ein ganz anderer Markt. Da sind Comics noch viel mehr angekommen in Mainstream oder in der Literaturszene und da müssen sich zumindest die bekannteren Zeichner nicht noch um irgendwelche Nebenjobs bemühen. Und die Hoffnung, die ich jetzt so hätte für die deutsche Comicszene, wäre natürlich, dass wir da irgendwie auch hinkommen. Es ist einfach nur ja ein steiniger und auch ein sehr langer Weg. Diese Stipendien sind natürlich gut. Aber da habt ihr auch beide recht, es gibt dann trotzdem nur eine Handvoll und gibt trotzdem viele Leute, die sich bewerben. Und wenn man einmal so ein großes Stipendium hatte, dann ist es natürlich auch dann weg als Option. Danach bekommt man es natürlich nicht mehr. Insofern ist es schon zu hoffen, dass die Comic-Szene dann vom Staat doch noch mehr subventioniert wird, so wie die Literaturszene auch. Ich glaube, über die bildende Kunst kann man wahrscheinlich mit Comic auch nicht viel erreichen. Also die meisten Stipendien mittlerweile, die es gibt für Comics, sind alle in der Literatursparte. Also es gibt eigentlich keine Stipendien für Comics in der bildenden Kunst. Wo man ja auch denken könnte, passt ja irgendwie, ist gezeichnet, ist visuell, aber die bildende Kunst, die macht total dicht. Das muss man den Literaturmenschen lassen, die sind noch am alleroffensten. Also die können dann Bilder doch lesen und sehen, dass das auch ein Lesen ist und nicht nur ein Angucken. Aber auf jeden Fall, ja, ich denke mal, die Zukunft der Comic-Szene, du hast vorhin so ein interessantes Wort benutzt, Tragikum? Tragisch optimistisch, ja, je nachdem, wie so die Tagesstimmung ist, kann man mal so oder mal so drauf eingestellt sein, ist auf jeden Fall im Fluss. Marie, du unterrichtest ja auch an verschiedenen Hochschulen und hast wahrscheinlich auch mit vielen jungen Zeichnerinnen und Zeichnern zu tun, die gerade erst so anfangen und irgendwie sich noch selber suchen müssen und wahrscheinlich, denke ich mal, erstmal voll motiviert sind. Siehst du da irgendwelche Tendenzen oder Entwicklungen, wie die sozusagen nachrückende Comic-Generation sich das eigentlich vorstellt oder was sie alles ändern will in der Zukunft?
Ich sehe keine große Tendenz, aber ich sehe natürlich schon, dass die mehr gewöhnt daran sind, dass jetzt auch Bücher verlegt werden. Als ich vor über 10 Jahren mein erstes Buch verlegt habe, war das noch was ganz Besonderes und heute gibt es sogar ein paar JournalistInnen, die sich dafür interessieren und so. Also es ist wie immer so, dass die schon ein gemachteres Bett quasi vorfinden, um ihre Comics zu machen, aber es ist immer noch nicht jetzt so leicht. Und was es an der Hochschule oft gibt, ist, dass der Einfluss der japanischen Comics groß ist. Und ich merke dann immer selber, dass ich da so eine Bildungslücke habe, die ich immer ständig füllen muss, weil das einfach schon auch ein Einfluss ist, der auch hier angekommen ist und den ich auch total spannend finde. Aber es ist wieder sowas, wo dann gegen Vorurteile angerannt werden muss bei älteren Leuten, die denken, dass es irgendwie alles Manga ist, dann so ein Synonym für blöd oder für hohl oder so. Manga heißt ja einfach nur Comics auf Japanisch. Also und ja, ich finde es aber interessant, dass dieser Einfluss kommt und nicht mehr nur die franco-belgischen Comics Einfluss haben.
Wie siehst du das, Bea? Du kommst natürlich auch aus der italienischen Comic-Szene, jetzt vielleicht nicht direkt, aber bist ja sicher auch teilweise mit anderen Comics noch aufgewachsen als vielleicht deutsche Kinder. Gibt es da irgendwie Unterschiede, die du siehst? Oder bist du eigentlich mittlerweile so in der deutschen Comic-Szene sozialisiert, dass du eigentlich das Italienische gar nicht mehr so wahrnimmst?
Nee, ich bin schon so lange, ich muss sagen, ich bin in Italien aufgewachsen, aber mein Vater ist, meine Mutter ist Italienerin, mein Vater nicht. Und wir hatten zu Hause Einflüsse aus ganz unterschiedlichen Ländern. Und es ist nicht so, dass ich war zu jung, als ich Italien verlassen habe, um überhaupt die Comic-Szene in Italien zu kennen. Ich kenne die großen Namen, GP, Manuel Fior und was weiß ich, Zero Calcare eben, die alle sowieso kennen. Aber wie die Comic-Szene ausgebaut ist in Italien, wie der Netzwerk ist und so, oder welche die Einflüsse sind auf die jüngere Generation, das kann ich nicht sagen. Ich merke auf jeden Fall durch meinen Sohn. Mein Sohn ist 12 Jahre alt. Er liest ausschließlich Mangas. Also alles, was man durchblättern kann in seinem Zimmer, sind Mangas inzwischen. Und ich habe sie sehr zu schätzen gelernt. Ich habe auch, er will nicht, dass ich sie lese, aber wenn er nicht da ist, dann gucke ich manchmal in sein Zimmer und bin erstaunt über die Erzählmethoden von vielen Manga-Künstlern und wie unglaublich der Lesefluss, wie es unglaublich fluide und dieser Rhythmus, was sie manchmal hinbekommen, allein durch die Panel-Aufteilung. Ja, ich bin auch irgendwie eine Fan geworden. Dragon Ball zum Beispiel, Dragon Ball Z, der Zeichner ist unfassbar gut. Leider vor kurzem gestorben.
Ja, ich muss sagen, ich lese auch gerne Manga und für mich ist das so die absolute Freiheit. Man kann irgendwie alles machen. Man kann die total verrücktesten Geschichten erzählen, man kann zeichnen, was man will, wie man will. Man kann den Leserinnen und Lesern total viel abverlangen. Da sagt keiner, das versteht keiner. Also das ist wirklich schon nochmal eine andere Stufe, als ich so aus dem europäisch-amerikanischen Comic kenne. Immer wenn ich Manga lese, habe ich den Eindruck, ich lese in der Zukunft, ehrlich gesagt. Also für mich ist das wirklich nochmal so ein Blick in eine ganz andere Erzählwelt. Also auch ältere Mangas eigentlich, jetzt nicht nur aktuelle. Ich habe wirklich den Eindruck oft, dadurch, dass das Medium sich dort auch anders entwickelt hat und die Strukturen sich ja auch des Marktes dort, der Leserschaft das irgendwie erlauben, haben die nochmal viel mehr Freiheiten in dem, was sie dann künstlerisch gestalten können. Also ich kann auch wirklich jetzt allen auch nur empfehlen, Manga auf jeden Fall auch zu lesen und das Manga und Comic, also ich würde sagen, für mich ist das eigentlich auch das Gleiche, es sind halt einfach Bilder, Geschichten und Manga kommt aus Japan ursprünglich, aber es gehört in jedem Fall eigentlich auch zusammen und wir hätten gerne in der Anthologie auch eine Manga-Zeichnerin gehabt, haben wir auch wirklich versucht. Es gibt ja auch mittlerweile viele europäische Manga-Zeichner, wir haben eine deutsche gesucht, aber die waren alle so busy, dass sie leider nicht konnten. Also die hatten alle so ganz harte Deadlines, weil die ja oft auch in so kleineren Büchern oder Alben arbeiten und die sind so durchgetaktet, die haben alle keine Zeit für 6 Seiten gehabt. Das war schade, aber naja, dann kann man natürlich deren andere Bücher lesen. Gibt es denn noch andere Fragen jetzt? Ich habe gerade gesehen, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Wer möchte noch was fragen? Ah, die Präsentation sagt schon, dass jetzt Schluss ist. Gibt es noch Fragen? Jetzt ist eine Chance, ja.
Wie ist eure Erfahrung mit Publizieren im Internet? Also man hat vorher gesehen, dass Comics in Deutschland ist ein bisschen schwer. Und meiner Meinung nach, das kommt vielleicht von der Medium auf. Und es gibt Möglichkeiten heutzutage auf verschiedene Medien was zu machen, Instagram oder sowas. Habt ihr da was gemacht oder was ist eure Meinung dazu?
Mein allererster Comic war tatsächlich ein Webcomic. Ich habe null Geld damit verdient, ehrlich gesagt, aber das war mein erster Schritt in der Comicwelt und das ist auch, das waren, was Lilian ganz am Anfang erwähnt hat, das ist in 2020 ein Sammelband bei Yaya geworden, A Child's Journey. Das sind, ich habe einfach, als mein Sohn ganz klein war, der 12-Jährige inzwischen, der nur Mangas liest, als er ganz klein war, habe ich versucht, ein Tagebuch zu schreiben und das Schreiben ist mir nicht wirklich gelungen und irgendwann wurden diese, habe ich ihm angefangen zu zeichnen. Und weil meine Familie überall auf der Welt verteilt ist, meine Großeltern sind in Georgia, manche sind in Korea und andere sind in Italien und ich wohne in Deutschland, habe ich sie online auf einem Blog veröffentlicht Und weil Internet halt so ist, wie es ist, dann hat meine Familie auch angefangen, so Freunde, also die Comics zu teilen mit Freunden und Bekannten. Und inzwischen, irgendwann hatte ich so eine kleine Leserschaft aus der ganzen Welt, aus Australien, Südamerika. Und das fand ich so schön und ermutigend. Dass eigentlich meine Erfahrungen mit online veröffentlichen sind tatsächlich in dem Sinne sehr gut. Das war so für mich eine große, so ein Sprungbrett, um weiter Comics zu machen, obwohl ich, wie gesagt, gar nichts damit verdient habe.
Ich habe keine Erfahrung damit. Das passt irgendwie nicht zu meiner Arbeitsweise bis jetzt, aber immer wenn ich darüber höre, denke ich, ach, das ist doch total schön, weil man dann in so auch in direkterem Kontakt mit seinem Publikum ist. Meine Arbeitsweise ist immer, mich für eine gewisse Zeit lang abzuschotten und dann irgendwann mit der fertigen Geschichte quasi rauszugehen und dieses, ich brauche irgendwie diese Ruhe, und das dann im Internet zu zeigen, bringt mich so ein bisschen durcheinander, glaube ich. Aber ich würde das auf jeden Fall auch Leuten empfehlen, gerade weil man dort auch eine Leserschaft finden kann.
Ja, man hat unmittelbaren Feedback eigentlich durch diese Kommentarfunktion. Ne? Da kann man einschalten, ausschalten, ist manchmal gut, manchmal schlecht, aber ich finde... diesen unmittelbaren Feedback ist echt nicht immer gut, aber in meinem Fall gab es auf jeden Fall immer so ein direkte Kommentare zu manchen Sachen, und was einen dann ermutigt hat, den nächsten Strip zu zeichnen. Und ja.
Gibt es noch weitere Fragen? Ja, hier.
Ich glaube, ich war optimistischer, vor 12 Jahren vielleicht.
Ich habe jetzt ein Mikrofon abgelegt. Aber ja, ich glaube, vor 12 Jahren war tatsächlich meine Sicht auf die Welt optimistischer. Inzwischen, ich finde dieses tragisch-optimistisch eigentlich gar nicht schlecht. Das ist so wirklich, vielleicht habe ich für mich heute so ein Wort erfunden, was mir gefällt. Ich sehe die Zukunft nicht als dystopisch im schlechten Sinne, sondern das... Ich sehe, wir machen nicht genug, um schlechte Szenarien auszuweichen. Und ich denke mir, wir müssen ja vielleicht durch, aber was danach kommt, ist bestimmt eine sehr spannende Phase.
Ich kann dem eigentlich nichts hinzufügen. Ich glaube, ich bin auch weniger optimistisch als vor 10 Jahren. Und da, ich weiß nicht, hat das mit Älterwerden zu tun? Ich weiß nicht. Ich habe vielleicht mehr gesehen und habe mehr... Schlüsse daraus gezogen. Letztens habe ich sogar gedacht, ich habe jetzt schon alle Geschichten gelesen, die es gibt. Ich hatte so eine Geschichtenfatigue, wo ich dachte, oh Gott, das kann ja wohl nicht wahr sein. Aber dann rappel ich mich auf und finde dann irgendwie wieder so eine Neugier. Und Neugier ist, glaube ich, das, was mich bis ins Alter treiben wird als Künstlerin.
Als Mensch vielleicht. So Neugier und Humor sind so zwei Sachen, die ich hoffe, die werden mich nie verlassen, weil das alles irgendwie viel leichter und verdaulicher macht. So, womöglich.
Ja, ich fand es auch interessant in dieser Anthologie, das Thema Corona kam zum Glück überhaupt nicht vor. Man hätte ja auch denken können, dass viele dann die Zukunft als irgendwie so Dauerpandemie sich vorstellen. Aber da hat man deutlich gemerkt, dass alle genug davon haben und jetzt erstmal keine Geschichte sich dazu ausdenken wollen. Da war ich als Herausgeberin ehrlich gesagt auch ein bisschen froh, obwohl natürlich, also wird ja auch projiziert von allen möglichen Experten, dass solche Pandemien natürlich immer wieder passieren werden. Aber da hat man deutlich gemerkt, da gab es so einen Overload, einfach keiner wollte sich mit Viren auseinander oder Krankheiten allgemein auseinandersetzen. Ein anderes Riesenthema, was wir jetzt hier gar nicht angesprochen haben, ist natürlich die Klimakrise. Die ist in vielen Geschichten auch präsent und die sind allerdings auch eher dystopisch. Auch teilweise von wirklich sehr jungen Zeichnerinnen, wo man merkt, dass da ist nicht mehr viel Hoffnung, dass da das Ruder noch rumgerissen werden kann. Und die imaginieren dann eigentlich eher sozusagen die postapokalyptische Welt, in der eigentlich kaum mehr Wasser da ist, alles verbrannt ist und die Menschen trotzdem noch irgendwie weiterleben müssen. Das war auf jeden Fall aber auch etwas, was ich als Herausgeberin erwartet habe. Ich habe natürlich vorher überlegt, welche Themen kommen wahrscheinlich, ne? Was kann man so in die Zukunft projizieren. Die Klimakrise war natürlich auf jeden Fall auch ein großes Thema. Jetzt haben wir, glaube ich, noch ganz kurz Zeit, vielleicht noch für eine Frage, wenn noch eine da ist. Hat noch jemand eine? Sehe ich irgendwelche Hände hochgehen? Ich glaube nicht. Eigentlich war der Plan, dass man das Buch jetzt auch kaufen kann. Ich weiß nicht. Ist jetzt hier. Ah, okay, super. Also wenn Sie jetzt Interesse bekommen haben, das Buch noch nicht haben oder hier nicht ausleihen wollen, können Sie es gerne dort vorne erwerben und sich natürlich auch signieren lassen. Die Künstlerinnen sind hier, wenn Sie möchten. Es ist eine Option. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Sie hatten einen schönen Abend. Das war interessant. Vielen Dank an Bea Davis und Marie Pohl. Das war sehr interessant, mit euch zu reden. Ich muss sagen, ich habe auch noch viel über eure Geschichten gelernt, über den Prozess, was ich vorher nicht wüsste. Das war sehr interessant. Allen anderen wünsche ich einen schönen Abend noch und danke, dass Sie hier waren.